Das Perfide am Halbmarathon ist ja, dass er als Volkssportveranstaltung so tut, als sei er gut für uns und unsere Gesundheit. Dabei ist er nichts anderes als ein fieser Auswuchs überkandidelter Selbstoptimierung.
Quasi am Ende der drittletzten Woche vor dem Wettkampf nochmal so der Peak im Training, also nochmal irgendwie die längste oder intensivste lange Einheit, die dann so ansteht. Und danach wird langsam der Umfang runtergefahren.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
Und damit willkommen zurück zur Folge Nummer 76 von Pace, der Ausdauer-Podcast, zusammen mit Torben Müller und mir, Marvin Neumann. Hi, Torben Müller.
Hallo, Marvin. Back again.
Ist immer wieder schön, dreifach unsere Namen zu hören. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich stecke gerade voll im Umzugsstress, aber abgesehen davon geht's mir eigentlich gut. Ich kann mich nicht beschweren. Mein ewig lang anhaltender Husten, ich war so richtig, so 3-4 Wochen irgendwie habe ich den Husten nicht losbekommen. Der ist weg. Das ist gut.
Das ist sehr gut. Kannst du eigentlich wieder normal trainieren eigentlich inzwischen? Geht es wieder? Also wie sieht es aus? Kannst du auf dem Rad wieder 100, also wie Grundlage 300 Watt fahren oder ist noch nicht so?
Ich muss zugeben, durch den Umzug, so ein Umzug kostet ja dann doch irgendwie ganz schön viel Arbeit. Viel mehr Arbeit, als man das irgendwie mal so denkt. Und man merkt auch, dass man ganz schön viel Zeug zu Hause hat, was man eigentlich schon lange nicht mehr genutzt hat und hat auch mal die Chance, ein bisschen was auszumisten. Dementsprechend bin ich tatsächlich in den letzten 2-3 Wochen nicht so wahnsinnig viel zum Sport machen gekommen und kann dir deshalb gerade keine so gute Antwort drauf geben. Ich merke es auf jeden Fall im Knie, dass ich einfach wenig bis keinen Sport aktuell gemacht habe. Dadurch ist mein Knie direkt viel instabiler. Wenn dieser Muskeltonus nicht so dauerhaft vorhanden ist, merkt man das bei so einem verletzten Knie echt krass schnell, muss ich sagen. Ich meine, 3 Monate ist jetzt die OP her. Ja, das merkt man dann schon. Laufen darf ich tatsächlich auch noch gar nicht. Mit dem Laufen soll ich noch mal 2-3 Wochen warten.
Ja, echt immer noch.
Aber ich denke, wenn jetzt der Umzug krass durch ist und ich noch mal 2-3 Wochen Krafttraining mache, schön wieder Spannung ins Bein reinbringe, dann werde ich es auf jeden Fall auch Richtung Ende April mit den ersten Laufversuchen probieren, Anfang Mai, genau.
Ich wollte gerade eben sagen, der Umzug ist natürlich auch gutes Krafttraining. Auf der anderen Seite, ich halte das auch irgendwie immer für eine Lüge, weil da so viele unterschiedliche Partien angesprochen werden, dass es kein konsistentes, gutes Training ist, aber wahrscheinlich tut dir trotzdem alles weh.
Ja, der große Umzug findet jetzt erst am Wochenende statt, wo dann die schweren Sachen getragen werden. Da wird es dann nochmal interessant, was das Knie da zu sagt und damit macht, aber wird schon. Wie geht's dir denn?
Du, bei mir ist alles super dupi. Also am Wochenende, nee, nächstes Wochenende steht der Wien-Marathon an. Ich habe lustigerweise gerade bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch meine Startnummer herausgefunden und ich habe leider einmal mehr. Ich hätte immer mal wieder gerne so eine coole Startnummer wie 1111 oder irgendwas
oder zweistellige.
Anderes Cooles, aber nein. Ja, einstellig. Dreistellig wäre auch schon fein, ehrlich gesagt. aber nein, es ist die Startnummer 13.412.
Ja, die ist
13412. Ja, ist nicht so.
Nee. Cool sind immer Schnapszahlen oder eine gerade Zahl. Also so 2000 ist auch cool.
Ja, also da, falls ihr mich tracken wollt, hier habt ihr jetzt meine Nummer für den Wiener Halbmarathon. Ich bin sehr gespannt. Es gibt einige Leute, die ich kenne, die dort antreten werden. Auch einer deiner Athleten, der allerdings, glaube ich, Pacer macht, wenn ich mich nicht ganz täusche und wenig selbst auf seine Zeit schaut. Aber ich habe noch ein paar andere Leute. Also es wird, glaube ich, ganz cool dort. Ich bin sehr gespannt auf den Wiener Halbmarathon. Und es stehen ja gerade wieder so viele Sachen an. Der Berlin-Halbmarathon war. Ich wäre da ja eigentlich mitgelaufen, wenn ich nicht vergessen hätte, dass meine, also lustigerweise, ich habe das gebucht. Und dann habe ich es auf Insta gepostet vor einigen Monaten und dann schreibt mir meine Mom so auf Instagram, Marvin, du weißt schon, dass da die Hochzeit ist, oder?
Oh.
Und ich war so, ups, ja klar, sorry, kann ich mich wieder kostenlos abmelden? Kann ich natürlich nicht. Keine Sorge, Leute, ich habe mich vorher abgemeldet, dadurch ist der Platz ja wieder frei geworden. Also ich habe den jetzt nicht einfach verfallen
lassen. Bei welchem
lassen.
Wettkampf? Entschuldigung, jetzt war ich gerade kurz in Gedanken.
Beim Berlin-Halbmarathon, der jetzt am Wochenende stattfand.
Okay. Mhm. Ja,
wo alle waren, alle waren da.
Ja, stimmt.
Ja, alle, also aus der deutschen, also nicht nur also Elite, sondern einfach auch jeden, dem ich so folge, irgendwie auf Instagram, war am Start beim Berlin-Halbmarathon und es sah auch wie eine große Feier aus. Also da waren so viele Leute am Start.
Ich glaube 30 oder 35.000 Läuferinnen und Läufer.
Ja. Unglaublich, oder? Mhm. Also ich meine, der Berlin-Marathon ist natürlich groß, aber der Berlin-Halbmarathon steht dem ja fast nichts
nach.
Und es sind Und es sind auch wieder tolle Zeiten gelaufen. Also auch viele deutsche Top-Athleten, die da mit am Start waren und auch unter anderem in die Top 10 gelaufen sind. Samuel Fitwi ist auf Platz 9 gelaufen mit einer Stunde 1 und 33 Minuten.
Europameisterschaftsquali oder Norm gelaufen, ne?
Ja, stimmt, ja. Aaron Bienenfeld, Zwölfter geworden, dann, wir haben in der vergangenen Folge über ihn gesprochen mit seinem Laufstil, eine Stunde 2 und 34, kurz dahinter Johannes Motschmann, Platz 14, Hendrik Pfeiffer direkt dahinter, Platz 15, Simon Boch, Platz 17 und Sebastian Händel auf Platz 22, also viele, viele Deutsche dabei in den vorderen Reihen, was ich sehr erstaunlich fand. Kenia machte allerdings die ersten 5 Plätze aus. Die ersten 5 sind, beziehungsweise eigentlich sogar fast die gesamte Top 8, bis auf einen US-Amerikaner, der auf Platz 6 gelandet ist, ja, die das ausgemacht haben. Aber auch bei den Frauen waren sehr viele Top-Athletinnen dabei. Also Melat Keita ist auf Platz 3 gelaufen, also Bronze bekommen, mit einer Stunde 27 und 26 Sekunden. Miriam Dattke, Platz 7, Eva Dieterich auf Platz 8, kurz da hinten dran und so weiter und so weiter. Also die Liste der Top-Athleten ist tatsächlich sehr lang. Hast du irgendwas davon eigentlich im Fernsehen mitgesehen oder hast du es irgendwo verfolgt? Oder? Ach, Kai Pflaum war übrigens auch noch dabei. Das habe ich auch noch gesehen auf Instagram.
Nee, ich habe so ein bisschen Ergebnisse und so danach mir angeschaut gehabt. Gerade hier Samuel Fitwi hatte ich mitbekommen. Das wird ja dann auch relativ groß, oder habe ich eine große Schlagzeile zugesehen. Ich glaube, bei wem war es? Ich weiß nicht, bei irgendeinem Running-Magazin oder so, bei Instagram hatte ich das gesehen. Aber den Lauf selbst habe ich nicht gesehen, nee.
Es war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es Top-Wetter war. Es war, also zum Flanieren in Berlin war es super Wetter, aber es war viel zu warm. Wir Mecker-Heinis. Jetzt ist es einmal warm in Deutschland, jetzt ist es schon wieder zu warm.
Ich würde sagen, ich würde auch gar nicht sagen, dass es zu warm war. Ich würde eher sagen, dass dieser Temperaturumschwung einfach zu heftig war. Also es war halt ein ziemlich krasser Sprung dann irgendwie von 10, 15 Grad irgendwie auf über 25 Grad innerhalb von 2 Tagen. Das war, glaube ich, das größere Problem. Und das ist, glaube ich, auch einigen Leuten, zumindest im Amateurbereich, auf die Füße gefallen. Ich habe mit ein, zwei Leuten auch gesprochen, die selbst mitgelaufen sind. Und es gab wohl auch relativ viele, die so stark mit der Hitze zu schaffen hatten, dass dann auch relativ viele Einsätze von, wie nennt man es, so deutsches Rotes Kreuz.
Ja, und
genau, ja, ja, Sanitäter, genau, danke. Bin ich gerade nicht drauf gekommen. genau, dann auch viele Einsätze hatten, weil dann irgendwie die Leute halt so ein bisschen dehydriert sind, zusammengeklappt sind, wie auch immer. Hm. Was ich mir auch gut vorstellen kann. Also ich weiß noch, wann waren das? Da, wo du den Marathon in Frankfurt gelaufen bist, da war es doch auch so warm.
Oh ja, da war es im Oktober, da war es richtig
genau,
warm.
Genau, und da ging es doch auch vielen Leuten so, dass da viele Leute, weil es dann nochmal hinten raus so extrem warm wurde und man es nicht mehr gewohnt war zu dem Zeitpunkt, dass dann auch relativ viele Leute irgendwie zusammengeklappt waren.
Ja. Das Gute ist, im zweiten Teil unseres Podcasts werden wir euch auch nochmal mitnehmen und erklären, wie ihr euch in den ersten, in den letzten ein, zwei Wochen kurz vor so einem Wettkampf vorbereiten könnt. Da hilft sicherlich auch gutes Carboloading, zumindest ein Stück weit, um sich auf so einen Wettkampf vorzubereiten und gut versorgt zu sein, auch wenn es mal etwas wärmer wird. Und es wird nun halt jetzt auch mal wieder wärmer.
Und viel trinken.
Marathon und Marathon dürfen stehen dann.
Vor allem bei solchen Bedingungen, genau. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Auch davor schon einen guten Hydrationszustand schaffen, damit das gar nicht erst passiert, dass man so dehydriert am Tag, dass man dann vielleicht zusammenklappt. Können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Reden wir gleich nochmal drüber. Ich habe allerdings noch einen Artikel, den ich dir nicht vorenthalten möchte. Der ist mir über Instagram gelaufen. Und du, wir leben ja in unserer Sportbubble, unserer Laufwelt, unserer Triathlonwelt, in unserer Ausdauersport-Radwelt, was auch immer. Wir leben da gerne, ja. Wir sind da toll drin und wir mögen alles, was wir da tun und wir sprechen da mit großer Euphorie von. Es gibt aber natürlich auch Kritiker, ja, unseres Sports oder unserer Veranstaltung. Unter anderem eine Kritikerin der Berliner Zeitung, eine Autorin namens Sabine Rüttig. Hast du jemals schon mal Sabine Rüttig gehört?
Nein.
Pass auf. Und zwar, ich zitiere jetzt mal diesen gesamten Artikel auch, oder zumindest große Teile dieses Artikels, die Sabine Rüttig geschrieben hat zum Berlin-Marathon, Halbmarathon. Und der Artikel wird sehr empörend sein für dich und für alle, die jetzt zuhören. Und ich möchte, dass wir ein Stück weit uns auch zurücklehnen und sagen, okay, ist nur eine einzelne Meinung, ist okay, wir müssen das nicht zu ernst nehmen, vielleicht können wir auch den ein oder anderen Kritikpunkt aufnehmen und gut darüber diskutieren und uns gar nicht auf das Niveau herablassen, auf welches sich Sabine Rötig hinablässt. Also, bist du bereit, Torben? Bist du bereit?
Ui, ob das jetzt hier eine gute Idee ist, aber wir probieren es mal. Ich probiere mal ganz entspannt zu bleiben. Ja?
Bleib mal ganz entspannt. Wer Sabine Rötig ist und wer dahinter steckt, das kläre ich übrigens gleich auf. Also, der Titel, die Überschrift lautet: Kein schöner Anblick. Wer braucht schon den Berliner Halbmarathon? Fragezeichen. Dann geht's weiter. Der Berliner Halbmarathon ist eine Veranstaltung ohne Zwischentöne. Mit ihm zeigt sich die Leistungsgesellschaft von ihrer unästhetischsten Seite, meint unsere Autorin. So, und alleine zu dieser Zwischenüberschrift habe ich schon auf Instagram einige Leute gesehen, die sich aufgeregt haben, wie Leistungsgesellschaft, was ein Quatsch, bla bla bla. Man muss aber diesen Artikel lesen, um wirklich zu verstehen, was sie da eigentlich meint. Ich lese mal weiter.
Unästhetisch.
Ja, pass auf, und das ist lustig, dass du genau dieses Wort herauspickst, denn eigentlich geht es hier genau darum und nicht um mehr oder weniger. Achtung. So, Anspannung liegt in der Luft. Keuchend rasen behelmte Fahrradfahrer über die Waldwege im Tiergarten. Sie schwitzen in ihrer Schutzmontur. Das Thermometer zeigt weit über 20 Grad im Schatten. Also gute Beobachtung, das hat sie auch mitbekommen. Es ist Samstag und man fragt sich, was hier los ist, während man immer wieder zur Seite springt, damit man nicht umgefahren wird. Dann ein ellenlanger Bauzaun. Die Straße des 17. Juni ist verriegelt und verrammelt. Eine Frau in Warnweste spricht am Telefon. Sie unterbricht kurz und erklärt die Lage. Gesperrt wegen Berliner Halbmarathon. Die Fahrradraser weichen also in den Tiergarten aus, um ihre wichtigen Termine noch zu schaffen, welche immer das an diesem Wochenende noch sind. Auch die vielen Jogger mit den gequälten Gesichtern ergeben jetzt Sinn. Sie trainieren für ihren großen Run am Sonntag. Da will man am Wochenende mal ein bisschen runterkommen und Waldluft schnuppern und dann verfolgt einen die Leistungsgesellschaft noch bis in die grüne Lunge der Stadt. Das Perfide am Halbmarathon ist ja, dass er als Volkssportveranstaltung so tut, als sei er gut für uns und unsere Gesundheit. Dabei ist er nichts anderes als ein fieser Auswuchs überkandidilter Selbstoptimierung. Und an der Stelle machen wir jetzt mal Stopp. Weil bis dahin geht es ja auf die Selbstoptimierung aus. Und wir können das natürlich jetzt empörend auch kritisieren. Wir könnten aber auch uns auch fragen, ist da vielleicht etwas dran? Wie viel unnötige Selbstoptimierung steckt bei dem einen oder anderen wirklich hinten dran? Zuerst einmal möchte ich sagen, natürlich hat sie grundlegend Unrecht, weil wie viele Läuferinnen und Läufer machen damit aus purem Spaß, Jux und Dollerei und wollen einfach damit machen, weil sie Bock haben und haben einfach Freude dran. Ich glaube, da schreibt auch eine Dame, die nicht sonderlich viel im Amateursport unterwegs ist und noch nie in einem Run Club mit dabei war. Aber Tom, hat sie einen Punkt mit der Selbstoptimierung vielleicht?
Also,
Tom schweigt.
Also, als allererstes mal muss man sich ja mal fragen, bevor ich auf die Punkte eingehe, mit denen sie vielleicht teilweise recht haben könnte, muss man sich ja erstmal fragen, was genau das Problem dieser Frau ist, ja? Ob diese Frau vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig ist, weil sie vielleicht auch gern ein Teil davon wäre, weil sie vielleicht keinen Halbmarathon laufen kann, weil sie vielleicht sich nicht dazu in der Lage fühlt, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, die großen Spaß haben, zusammen sich zu bewegen. Man weiß es nicht. Ja? Ist jetzt nur mal so, also auch das ist ja nur mal in den Raum gestellt.
Ist auch nur deine Meinung, genau. So wie das gerade auch ihre Meinung
genau.
war.
Genau, ist nicht mal meine Meinung, ist eher nur in den Raum gestellt.
Einfach nur eine Analyse.
Ja? Genau.
Ja.
Eine mögliche Fehleranalyse. Genau. Naja, also ich glaube, wo sie wahrscheinlich einen Punkt mittrifft, und das ist sicherlich auch was viele Leute ja immer bei diesen Großveranstaltungen stört, was ich sicherlich auch zu einem gewissen Teil immer mal nachvollziehen kann, ist halt, dass irgendwie gewisse Teile der Stadt dadurch abgesperrt werden und irgendwie in gewisser Weise auch Leute in ihrer Freiheit, sich am Wochenende frei in der Stadt zu bewegen, sei es mit dem Auto, sei es auf anderen Wegen, ein Stück weit eingeschränkt sind. Ich glaube, das ist ja immer ein Streitpunkt, den ich auch nachvollziehen kann. Andererseits denke ich mir, dass so Sachen sind ja auch sehr frühzeitig angekündigt, dann kann man auch seinen Tag, ich meine, es ist einmal im Jahr, dieser Halbmarathon, dann kann man auch seinen Tag oder seine Planung so ein bisschen da drumherum legen, denke ich. Das ist aber trotzdem ja immer ein Punkt, mit dem sie irgendwo ein Stück weit recht hat, dass so ein Marathon, Halbmarathon, was auch immer, so eine Stadt schon auch in gewisser Weise, zumindest verkehrsmäßig, zum Teil lahmlegt, ja, den Kritikpunkt lasse ich zu. Dass irgendwie andere Radfahrer und so dann ausweichen müssen, ich glaube, das stört die meistens nicht. Ich glaube, die sind da sehr verständnisvoll und können damit gut leben. Und
Aber die
Selbstoptimierung, ja,
Selbstoptimierung,
die
Tom.
Selbstoptimierung, da gibt es sicherlich solche und solche. Es gibt sicherlich Leute, die, wo sie ein Stück weit recht hat, das sind Selbstoptimierer. Also nicht umsonst sind ja viele Ausdauersportler auch sehr ehrgeizig. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Wir hatten die Folge leistungsfähig im Job und leistungsfähig im Sport, im Ausdauersport. Das sind ja nicht wenig Leute, ja, die irgendwie gerne viel arbeiten, gleichzeitig auch noch gerne viel trainieren. Das ist ja schon, hat sie ja nicht ganz unrecht mit, eine gewisse Form der Selbstoptimierung, ja, irgendwie leistungsfähiger zu sein. Und da sprechen wir natürlich auch von der Leistungsgesellschaft, aber da gibt es auch ganz viele, die machen das einfach, weil sie da halt, und dazu gehören übrigens auch die Selbstoptimierer, die haben da ja auch Bock drauf, die haben da ja einfach Spaß dran, auch sich vielleicht selbst zu optimieren, Zeiten zu jagen, besser zu werden, sich auf ein neues Niveau zu bringen, sportlich gesehen. Und dann gibt es auch die, die einfach mal mitmachen wollen, dabei sein wollen, denen die Zeit scheißegal ist, Entschuldigung, für die Ausdrucksweise, denen ganz egal ist, ja. Die einfach nur dieses Event genießen wollen und einen guten Tag, eine gute Zeit dabei haben wollen. Also ich glaube, sie trifft ein paar richtige Punkte, trotzdem unnötiger Artikel.
Sie sagt aber weiter, die Generation Z, und bitte an alle, die aus der Generation Z uns zuhören, schreibt uns mal bitte, hat das längst erkannt. Die machen den Quatsch schon lange nicht mehr mit. Mäßige Bewegung ist das Stichwort der wahren Gesundheit. Sorry, Moment. Mäßige Bewegung ist das Stichwort. Der wahren Gesundheit geht innere Ruhe und Zufriedenheit voraus. Das stärkt auch für eine Zukunft, in der man mit weniger auskommen muss wegen der Kapitalismuskrise. Ja, okay, also über diesen Punkt können wir uns streiten. Aber ich lasse
Naja,
den jetzt mal so
naja,
stehen.
also über den Punkt weniger Bewegung führt zu einer besseren Gesundheit, über den Punkt kann man sich nicht streiten, sondern der ist einfach
Nee.
klipp und klar falsch. Also das ist einfach eine
Ja,
absolut
ich
dumme
meinte auch den letzten
Aussage.
Punkt, aber ja.
Ja.
Ja, also halte ich auch tatsächlich für Quark. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's eigentlich. Weiter geht's. Hier im Tiergarten aber ballert das Cortisol schon am Vortag des Halbmarathon und der Stress kickt wie rein wie eine böse Pille. Mal abgesehen von den Sperrungen und ihren Nebenwirkungen ist die Veranstaltung auch aus ästhetischer Sicht eine Vollkatastrophe. Während im Profisport auf schicke Trikots und einen stylischen Gesamtauftritt geachtet wird, sind die Sportler auf unseren innerstädtischen Magistralen ein Ausblick, Entschuldigung, ein Anblick des Grauens. Als grellbuntes Wimmelbild schieben sie sich in billigem Kunstfaserlook durch die sowieso schon uneinheitliche so Berliner Architektur. Als ästhetisch fühlender Mensch wird man da gedanklich sofort aktiv und stellt sich Alternativen vor.
Okay,
Also
also die Frau muss ja wirklich unfassbar geil sein, um so überheblich über andere Leute zu reden. Also
ja.
da, ich bin jetzt mal gleich gespannt, du wirst sie ja gleich noch vorstellen, hast du gesagt. Dann werde ich die gute Dame mal googeln und mir mal anschauen, ob sie so eine unfassbar ästhetische Person ist, die einen so tollen Klamottenstil hat und so toll aussieht, dass sie sich leisten kann, so schlecht über andere Leute zu reden. Eieieiei. Also,
Ja.
schwierig.
Der Artikel, da steht noch ein ganz klein bisschen mehr drin, aber er rundet dann ab mit, der Berliner Halbmarathon ist eine Veranstaltung ohne Zwischentöne, er ist Stress pur, also muss man am Sonntag mit einer Tasse Tee zu Hause bleiben, um seine Ruhe vor der Raserei zu haben.
Ich will noch einen Widerspruch in ihrem Text
Ja.
darstellen. Und zwar einerseits über Selbstoptimierung, aber gleichzeitig auch über Unästhetik zu sprechen, ist ein totaler Widerspruch. Weil wenn man ein absoluter Selbstoptimierer wäre, dann würde man ja alles optimieren, also auch seine Ästhetik. Oder? Sehe ich das falsch?
Ja, vor allem, und das kann ich jetzt ja auflösen, wie gesagt, mir ist wichtig, dass wir, also dass ihr jetzt bitte auch nicht sie ausfindet, also ihr könnt sie natürlich googeln, aber geht jetzt bitte
Wir
nicht
rufen auf.
mit.
Nein, Spaß.
Nein, nein,
Nein,
nein,
ich
nein,
mache nur einen
das tun wir
Spaß.
auf gar
Nein,
keinen
machen wir
Fall,
nicht.
das
Ich
tun wir
mache
auf
einen
gar keinen
Spaß.
Fall. es ist auch ein Kommentar von ihr, es ist eine Meinung, deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir lehnen uns auch zurück und hören uns das einfach an und denken uns unseren Teil dazu und haben unsere Meinung dazu und das ist ja auch völlig, völlig fein. Nein, tatsächlich ist Sabine Röthig Chief Correspondent Fashion and Style bei der Berliner Zeitung. Und das erklärt vermutlich jetzt auch zumindest mal diesen letzten Abschnitt dieses Artikels. Und weißt du, was ich mir gewünscht hätte? Ich meine, das ist ja nett, dass sie so über den, nicht nett, aber es ist ja spannend, dass sie so über den die Veranstaltung schreibt. Mich hat aber ernsthaft eine ernsthafte Style-Analyse interessiert, der Läuferinnen und Läufer, auch gerne der Profiläufer. So, da kann, wenn sie über Mode schreibt, dann kann sie natürlich, dann kann sie das ja auch richtig machen. Aber dass sie da gemacht hat, ist irgendwie echt flach. Also wenn sie schon die Style-Polizei ist und Chief Correspondent Fashion und Style ist, dann kann sie das mal richtig analysieren, weil in der Läuferwelt und vor allem in der Radsportwelt, da gibt es fashionmäßig viel zu analysieren. Das hätte sie auch machen können. Naja, hat sie aber leider nicht gemacht. Sie hat übrigens in ihrem Repertoire auch noch Artikel in der Berliner Zeitung wie Scooter in Berlin, netter Typ, Musik grauenvoll und noch so ein paar andere. Also ich habe mich mal durch ihre, nicht alle Artikel gewühlt, aber ich habe zumindest mal geguckt, welche Artikel gibt es da sonst noch so für ihr bei der Berliner Zeitung. Ne, Kosmetik aus der Zukunft, die Prada-Creme im Test oder auch, warum so hässlich, das Yelbi-Muster der BVG, also der Berliner Verkehrsgesellschaft oder Bye-Bye Adidas, Hi Nike, das sind die 5 schönsten Deutschland-Trikots der Geschichte. So, also ich hätte mir gewünscht, dass sie sich ernsthaft mit der Fashion auseinandersetzt und nicht so überheblich, ja, die Alltagssportler sozusagen deutlich unter den Profisportlern rankt, weil die scheinbar nicht so viel Geld ausgeben wollen für gute Fashion im Laufsport. Ja, ich fand es aber spannend, trotzdem auch mal diesen Leistungsgesellschaftspunkt oder auch Selbstoptimierungspunkt auseinanderzunehmen. Und ich finde, das hast du auch schön erklärt. Und das kann man natürlich positiv oder negativ sehen. Also, aber dass da viel Selbstoptimierung herrscht, mich inkludiert, auf jeden Fall.
Also,
ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann jeder so sehen, wie er will.
Ich habe mir die Dame Sabine Röthig ja jetzt mal gerade hier bei Google angeschaut, bin mal auf Bilder gegangen und Ästhetik liegt ja immer im Auge des Betrachters, ne? Liebe Grüße.
Ja. Punkt. Ich dachte, da kommt noch was hinterher.
Ne,
ja.
Den Rest, ja. Der,
den Rest,
der ist jetzt jedem selbst überlassen.
Selbst so.
Ne?
Ja. Naja, aber das fand ich trotzdem irgendwie ganz spannend, so als kleine Randnotiz, weil, das ist so kein Scherz, das haben aber auch diesen Artikel oder beziehungsweise diese Frontpage, wo es vor allem um diese Leistungsgesellschaft ging, das haben ein paar Profis auch geteilt, die sich natürlich dann aufgeregt haben, in Deutschland kann man doch nicht mehr so eine Veranstaltung machen und so weiter und so fort. Und tatsächlich, wenn ich mir den Artikel durchlese oder den Kommentar durchlese, das ist vielleicht auch ernst gemeint, aber irgendwie lese ich das auch mit einem zwinkernden Auge und denke mir so, yo, kannst du denken, ist okay. Auf geht's zum Berliner Marathon.
Ja, ich bin ja auch
in 5 Monaten.
Ich bin ja auch Freund davon, irgendwie jeden das machen zu lassen, was ihm Spaß macht. Und es wird genauso auch Leute geben, die werden diese ganze Modeszene, die sie wahrscheinlich sehr verteidigen würde, irgendwie auseinandernehmen,
richtig,
auch was Ästhetik und alles Mögliche angeht. Von daher, jeder soll da seine Meinung haben und sie ist Journalistin, dann kann sie auch ihre Meinung äußern, ist ja auch völlig in Ordnung in dem Bereich. Ja, ich glaube, wir haben auch da unsere Meinung zu, aber auf jeden Fall interessanter Artikel.
Ich auf jeden Fall fand die Bilder also von allen Läuferinnen und Läufern, die dort waren, richtig toll und das hat wieder richtig Stimmung gemacht. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war der Berliner Halbmarathon so ein bisschen der Startschuss, der letzte große Startschuss so für die Saison 2024, dass es jetzt so richtig losgeht. Jetzt sind wir voll im Saft. Also, wenn wir es nicht schon vorher waren, sind wir es spätestens jetzt.
Das stimmt.
So der letzte Punkt und jetzt geht's los.
Und da wir ja häufig über irgendwie auch viel so Profis und so sprechen, machen wir vielleicht auch gleich noch kurz, aber möchte ich an der Stelle einmal kurz, vielleicht haben wir auch ein paar Zuhörer, die in Berlin ihren ersten Halbmarathon gelaufen sind und jetzt das hören. Ganz herzlichen Glückwunsch, absoluten Respekt an jeden und jede, die vielleicht den ersten Halbmarathon in Berlin gelaufen ist und auch ansonsten an jeden herzlichen Glückwunsch, der für sich eine tolle Leistung in Berlin jetzt abrufen konnte. Trotz der warmen Bedingungen war sicherlich nicht einfach, hat man auch mehrfach gehört, dass es überhaupt nicht einfach war, weil die Sonneneinstrahlung irgendwie ab Kilometer 10 auch ziemlich hoch war wohl. Absoluten Respekt an euch alle und viele Grüße.
Ja, 21,095 Kilometer und wahrscheinlich war es bei dem einen oder anderen deutlich mehr oder etwas mehr, weil man ein bisschen mehr Slalom laufen musste, weil wieder viel los war auf den Straßen Berlins. Also richtig gut und wir sehen uns dann hoffentlich beim Berlin-Marathon 2024 Ende September ist er. Vielleicht ist ja der ein oder andere da auch mit am Start. Du, bevor wir gleich darüber sprechen, wie wir so einen Marathon, Halbmarathon, Slash, Triathlon oder was es auch immer ist, vorbereiten, noch ein letzter Punkt. Torben, welche Radklassiker fand statt vergangenes Wochenende? Wie spricht man den richtig aus?
Paris-Roubaix.
Ah, okay. Oh, das hast du schön gesagt. Ich hätte es nicht so schön hinbekommen. Frage an dich, das ist ja so eine Strecke, die, ja, gerne. Mach bitte den restlichen Podcast nur in Französisch.
Und ich hatte nie Französisch in der Schule.
Ja gut, okay, vielleicht ist auch mein Verständnis für Französisch so schlecht, dass ich denke, das hörte sich gut an und wahrscheinlich war es komplett falsch.
Ich sag's nur nach, was ich sonst so im Fernsehen immer höre.
Ja, sei dahingestellt. Übrigens, bei Eurosport arbeitet so ein Radkommentator, der ist Brite, aber der spricht, glaube ich, 6 verschiedene Sprachen und der spricht, also für mein Gehör, vor allem die holländischen Namen, die französischen Namen, die deutschen Namen, also der Fahrerinnen und Fahrer, extrem perfekt aus. Also der ist also multilingual aufgestellt, was ich sehr faszinierend finde.
Ich finde sowas auch so faszinierend und bewundernswert.
Also wirklich.
Du bist ja auch so ein absoluter Sprachenkönner, muss man ja ehrlich sagen. Ich bin ja sprachlich
Englisch
wirklich
und Deutsch.
Gar nicht. Ja, aber das, also Englisch ja
wow.
Par excellence. Aber ich bin ja sprachlich wirklich leider nicht ganz so begabt. Aber das finde ich auch mega, wenn Leute mehrere Sprachen so richtig fließen, muttersprachlich.
Aber der
können.
Kann das halt richtig.
Das ist
cool. Da denkst du dir, wenn er Niederländisch spricht, dass der dann halt auch Niederländer ist. Und das finde ich immer sehr faszinierend, obwohl er eigentlich Brit ist. Vielleicht ist er auch Niederländer und er spricht
jetzt,
nur sehr gutes Englisch. Also, wer weiß.
Die Wahrheit an die Luft, ja.
Ans Licht.
Ans Licht, stimmt.
Lass uns kurz darüber sprechen, denn das ist ja die Strecke im Radsport, die für viele Cobblestones, wie sagt man auf Deutsch, Pflastersteine. Kopfsteinpflaster bekannt ist, über die da gefahren wird. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, wo lag sie bei über 47 km/h dieses Rennens? Mathieu van der Poel hat natürlich mit riesem Abstand 3 Minuten, glaube ich, gewonnen.
Ja,
hast du das Video gesehen?
60 Kilometer wieder allein gefahren, gell? Wahnsinn.
Ja. Hast du das Video gesehen, dass er am Ende noch so Zeit hatte im Ziel und einfach rumstand und sich die Zielanfahrt der Zweit- und Drittplatzierten angeschaut hat?
Ja,
witzig,
ja.
Oder?
Ja, ist ein geiler Typ. Ich feiere den auch sehr, muss ich sagen.
Ist unfassbar. Bist du denn schon mal mit dem Rad?
Also
hast du das selbst mal ausprobiert, eigentlich so über Kopfsteinpflaster so zu fahren?
Ja.
Mit dem Rennrad,
also
nicht mit dem Mountainbike.
So extrem wie da nicht. So krasse Kopfsteinpflasterpassagen über so lange Strecken gibt es ja hier in Deutschland eigentlich auch. Also gut, nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Kenne ich einfach nicht, bin ich noch nicht drüber gefahren, gibt es bestimmt irgendwo. Aber ich weiß, beim Ironman Frankfurt gibt es nur so ein Stück von vielleicht, was wir das haben, 250, 300 Meter in Maintal, wo du über so Kopfsteinpflaster drüber fährst. Und
echt,
da,
mit dem Fahrrad?
Ja,
so, ne?
Ja, und da werden immer alle
Anbauteile
vom Rad verloren. Da kannst du dich hinstellen und Garmin Edge einsammeln und Radbrillen einsammeln, Flaschen ohne Ende einsammeln. Also,
ja, Leute, wo ist das?
Und das finde ich so krass.
Wo ist das genau, Tom?
Maintal. Soweit ich weiß.
Ah ja, da stellen wir uns alle hin. Da können wir gut Geld machen.
Ich glaube, Iron Man nennt diese Passage sogar The Hell. Ja.
Kennst du das, wenn du in Bars bist, das habe ich mir früher mal sagen lassen, soll man immer an der Bar, an der Theke unten auf dem Boden gucken. Da liegt meistens das Geld rum. Da verdienen die Leute das Geld, weil sie halt leicht betrunken sind und dann das Kleingeld verlieren und auf den Boden fallen lassen. So ungefähr ist diese Passage auch. Muss man sich hinstellen, kann man die Sachen abräumen. Naja, sollte man natürlich zurückgeben.
Aber das ist was wirklich, also das habe ich so, oder da habe ich nie Verständnis für gehabt. Und ich finde, das beschreibt manche Triathletinnen und Triathleten sehr, sehr gut, wie krass manche Triathleten, also Hobbysportler, drauf sind, wirklich so ein 500-Euro Garmin Edge irgendwie zu verlieren, nach hinten zu schauen und einfach weiterzufahren. Also Entschuldigung, aber...
Ach, die fahren dann einfach weiter?
Naja, nicht alle, aber ich habe das schon erlebt. Ja, und Leute, wegen so 15 Sekunden nochmal kurz anhalten, das Ding wieder aufheben, das finde ich so krass. Aber habe ich schon erlebt, alles schon erlebt. Naja.
Ja gut, man könnte jetzt im Zweifelsfall sagen, vielleicht sind sie sich über die Gefahr bewusst gewesen und haben hinten drauf einen Namenssticker gemacht, sodass es hoffentlich wieder zurückgeschickt wird.
Ja, die Sachen werden in der Regel auch da immer eingesammelt vom Veranstalter und dann...
Ach echt, sogar vom Veranstalter?
Ja, soweit ich weiß, vom Veranstalter. Aber naja, so ein Garmin Edge,
ja,
musst du auch, glaube ich, ein bisschen Glück haben, dass du das dann wieder bekommst am Ende.
Ja, vor allem für den Preis. Also die kosten ja zwischen 300 und 600 Euro die Teile. Je nachdem, welches Modell das ist.
Das stimmt.
Ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, ich hatte mehr Angst um mein Fahrrad, dass das kaputt geht, ehrlich gesagt. Vor allem mit so dünnen Reifen und dann das.
Die halten schon viel aus. Die halten schon viel aus, die Räder. Da, man macht sich da, das habe ich auch ganz lange gemacht, also früher, als ich mein Rad neu hatte und nicht so richtig wusste, wie viel das so aushält, habe ich das auch bei den kleinsten Kopfsteinpflaster, teilweise Kopfsteinpflasterpassagen oder wenn es irgendwo so ein bisschen Schotter war oder so, bin ich immer abgestiegen und habe mein Rad da drüber getragen.
Getragen sogar?
Irgendwann.
Ja, ich bremse immer auf ungefähr 2 km/h ab.
Ja gut, dann ist aber auch immer die Frage, macht es das unbedingt besser, dann so ganz langsam über so Steine und sowas drüber zu fahren, aber vielleicht ein bisschen, kann schon sein. Bin da sehr viel entspannter geworden und die Räder, die halten auch viel mehr aus, als man immer so denkt. Aber was ich sagen wollte, wenn wir kurz beim Radsport bleiben, bevor wir zu unserem nächsten Teil übergehen, hast du von den ganzen Stürzen mitbekommen?
Ja, es wurde ja auch groß diskutiert jetzt, warum das alles passiert oder ob das wegen überhöhter Geschwindigkeit passiert, gestiegener Geschwindigkeit passiert.
Die haben ja sogar die Übersetzungen zu reglementieren, ne?
Ja, die UCI hat wohl auch eigene Statistiken jetzt veröffentlicht, dass, also statistisch zumindest gesehen, mehr Unfälle auch über die Jahre passieren, wobei da auch in Frage wieder gestellt wurde, ob nicht einfach nur mehr Unfälle gemeldet wurden, also Verletzungen gemeldet werden, als das in der Vergangenheit der Fall war, was das wiederum ausgleichen könnte. Oder ob es einfach nur ein bisschen verzerrt ist, weil es halt einfach die sehr großen und bekannten Athleten getroffen hat.
Ja.
So.
Was ich dabei am meisten kritisieren würde, also den Sturz bei der Baskenrundfahrt, als es auch unseren aktuellen Tour de France Champion Vingegaard getroffen hat. Den Sturz habe ich sogar live gesehen gehabt. Und was ich am meisten kritisieren würde, für alle, die den Sturz nicht gesehen haben, eigentlich war das von der Sache her ein Sturz, der schon nicht so selten passiert. Die sind einfach durch eine Kurve gefahren, waren zu schnell unterwegs und mehrere Fahrer haben sich quasi verschätzt, weil die orientieren sich ja immer am Vordermann, auch mit der Geschwindigkeit. Und dann hat sich quasi einer der vorderen Leute verschätzt, ist weggerutscht und dann sind ein paar Leute quasi mehr oder weniger die gleiche Linie hinterher gefahren, gerutscht und direkt in der Kurve oder nach der Kurve seitlich im Graben war eben zum einen so eine ziemlich große Art Regenrinne aus Stein und dann waren da noch so 4, 5 so große Wackersteine, die man auch manchmal als so Begrenzung von Grundstücken kennt, wo man sich auch draufsetzen kann. Und was ich am schlimmsten daran finde, ist, ich meine, das ist eine Kurve, das heißt, es ist tendenziell schon eher eine gefährliche Stelle, wenn man da solche Riesensteine direkt am Wegrand hat, warum man die nicht irgendwie ein bisschen als Veranstalter mit, weiß ich nicht, bei Ironman wird es oft mit so Heuballen oder sowas dann drumherum gepolstert, sodass du halt wenigstens nicht auf diese Steine aufknallen kannst, weil das ist halt schon krass. Und diese Rinne, die da war, die hat dann halt auch dem einen oder anderen heftige Verletzung zugezogen. Ein Brite war es, glaube ich, Jay irgendwas, hat sich ja die Wirbelsäule dreifach gebrochen. Einmal in der Halswirbelsäule und zweimal in der Brustwirbelsäule.
Aber weil ganz kurz, das weißt du, ob die Knochen sozusagen in place geblieben sind, sodass es wieder fallen kann?
Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter recherchiert gehabt, aber das war ein Tag nach dem Rennen, wurde gesagt, er hat keine neurologischen Ausfälle. Ist aber in einer neurologischen stationären Klinik, um das eben weiter zu beobachten. Da muss man auch sagen, der Mann, wenn das wirklich so am Ende wieder einfach nur zusammenwächst, also unfassbares Glück gehabt. Also da keine neurologischen Schäden bei einem dreifachen Wirbelsäulenbruch davon zu tragen, unglaublich. Also wirklich. Ja, und Vingegaard, Schlüsselbein gebrochen.
Kann doch übrigens froh sein, dass dann hoffentlich dann Leute vor Ort waren, die genau wussten, dass man ihn dann nicht großartig bewegt oder dass man ihn wirklich stabilisiert, weil ich war tatsächlich mal in einen Unfall verwickelt, nicht ich selbst, also mir ist das nicht passiert, aber dem Fahrer ist das passiert und zum Glück haben wir ihn nicht bewegt. Auch sein Halswirbel brach in 3 Teile und der Erste, der anhielt, also der erste Autofahrer, der anhielt, war glücklicherweise von der Bundeswehr und war Sanitäter und wusste, wir sollten ihn nicht anfassen, weil wir einfach nicht wissen, was passiert ist. Also da hat er echt,
es waren auf jeden Fall
in meinen Fall, also auch dort
sehr, sehr schnell Rettungskräfte dann auch vor Ort. Und Vingegaard wurde natürlich von der Kamera dann besonders stark eingefangen als der aktuell bekannteste Fahrer, aber Primož Roglič war auch mit verwickelt, hat sich, glaube ich, auch das Schlüsselbein gebrochen gehabt, wenn ich das richtig im Kopf gerade habe. Und Vingegaard lag dann da auch und da hat man auch gesehen, der lag dann so auf der Seite, hatte wohl ziemlich starke Schmerzen und den haben sie auch sehr, sehr, sehr lange nicht angefasst und auch überlegt, wie sie ihn auf die Liege dann, auf die Trage draufbringen. Und er hat ja, glaube ich, sich das Schlüsselbein gebrochen, mehrere Rippen gebrochen und irgendwie eine Verletzung der Lungenwege irgendwie, Lungenatemwege irgendwie, Lunge, weiß ich nicht, irgendwas an der Lunge hat er auf jeden Fall noch gehabt. Bin ich auch mal gespannt. Wout van Aert, sich ein paar Tage vorher ja auch ziemlich schwer verletzt. Wer war es? Der Deutsche, ich glaube, Lennart Kemner war es, oder? Der abgeräumt wurde vom Auto. Ich meine, Lennart Kemner war es.
Das kann ich dir echt also, gerade nicht sagen, ja.
Ziemlich viel passiert jetzt auf jeden Fall in den letzten Tagen und Wochen. Ziemlich schlimme Sachen. Ich bin mal gespannt auch, wie schnell die Jungs alle wieder fit werden und was das dieses Jahr dann auch für eine Tour de France wird. Ich meine, so lange ist es auch nicht mehr hin bis zur Tour de France.
Nee.
Bin mal gespannt, ob die alle wieder rechtzeitig heil und dann auch wieder fit werden bis dahin. Ja. Auf jeden Fall keine schönen Zeiten, gerade was das angeht, kann nur besser werden.
Ich muss zugeben, rein aus meiner Amateursportler-Sicht bin ich ganz froh. Also erstens würde ich tatsächlich an reinen Radrennen nicht teilnehmen, weil ich einfach dafür nicht genug Ahnung habe, wie ich mich in Gruppen zu verhalten habe. Also vor allem in Gruppen, die ja gegeneinander fahren und nicht miteinander schön nebeneinander herfahren. Deshalb würde ich das schon gar nicht machen, weil ich da einfach gar nicht die Expertise hätte. Aber dementsprechend froh bin ich, dass es im Triathlon-Sport, zumindest mal auf der Mittel- und Langdistanz, einfach nicht möglich ist, dass da einfach Drafting verboten ist und dass du diesen Abstand halten musst. Ich habe das übrigens auf Mallorca ein paar Mal geübt und geschaut, okay, 12 Meter, ja, passt, okay, überholen, dann nochmal ein bisschen Platz lassen und dann wieder einscheren. Das hat ganz gut geklappt, aber bin ich persönlich ganz froh drum, weil ich genau vor solchen Situationen echt Angst hätte. Also mit Leuten, mich eingeschlossen, die einfach wenig Erfahrung haben im Rennsport, also im Rennradsport, und mit so Situationen umzugehen haben.
Das können wir uns mal merken, die Aussage, die du gerade getroffen hast, weil mich sehr interessieren würde, wirklich ganz neutral, sehr interessieren würde, wie du das Ganze dann wahrgenommen hast in deinem ersten Rennen, ob du dir das vorher anders vorgestellt hast, wie es dann auf den Straßen so ist mit den anderen Leuten, mit dem Windschattenfahren und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wirklich ohne Wertung, mich würde es einfach nur interessieren, so dieser Abgleich zwischen Erwartungshaltung, wie es sein wird im Rennen und wie du es dann wirklich wahrgenommen hast.
In meinem Kopf funktioniert das natürlich wie bei den Profis. Alles einwandfrei, größtenteils, ja. Dass sie alle ihre Abstände einhalten, dass das alles geordnet und geregelt wird. So stelle ich mir das vor. Und so wird es wahrscheinlich gar nicht sein. Aber gut.
Ja, im Kraichgau ist natürlich noch recht selektiv, dadurch, dass du einfach viele Höhenmeter hast. Es ist nochmal ein bisschen anders als bei so ganz flachen Lutscherrennen, wie sie auch gerne genannt werden. Bin mal gespannt.
Ich muss einfach ganz weit nach vorne fahren, dann habe ich das Problem nicht. So wie, wer? Richtig, Mathieu van der Poel.
Ja, einfach mal 60 Kilometer von vorne weg und dann ist alles okay.
Dann ist alles okay. Also wir verneigen uns trotzdem natürlich vor seinen Leistungen. Das ist echt krass, was der Dude da macht. Tja, kann man nicht, also ich verstehe, dass er weiß verdient und dass nur er weiß tragen darf. So. mit solchen Leistungen.
Und du, und
Leute,
du.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe keine weiße Bib in meinem Schrank. Die habe ich alle wieder zurückgeschickt. So, Leute, wir hören uns in Teil 2 gleich wieder. Das war unser Teil 1 mit dem Abriss des Berlin-Marathons. Der Radrennen, was hatten wir noch? Keine Ahnung. Wir hören uns gleich in Teil 2 wieder. Bis gleich.
Even with a smile on her face. Yeah, what talent has Paula got that even being injured and running with a permanent smile, she can still be running on 2:35 pace. And it's just really unique watching Paula run with a smile. She's such a gutsy runner and normally she's just putting absolutely every ounce into it. And it's just brilliant to see. And I'm just so pleased that she gets this opportunity to go out on her terms, you know, on a race which has done her so proud over the years. And it's just fantastic. And I'm really enjoying watching her enjoy herself.
Und damit willkommen zurück in Teil 2. Übrigens, ich weiß nicht, ob du dir unsere vergangene Folge angehört hast, aber, also im Nachhinein, ich weiß, du bist ja immer mit dabei und nimmst auf, logischerweise, aber ich habe in der vergangenen Folge, und ich hoffe, das ist dem einen oder anderen aufgefallen, in den Blöcken zwischen dem London-Marathon die Ausschnitte von Paula Radcliffe eingebaut aus ihrem London-Marathon. Also hört da bitte gerne nochmal rein in die vergangene Folge Nummer 74. Da hört ihr ja die britischen Kommentatoren, wie sie Paula Radcliffe bei ihrem letzten London-Marathon 2015, ja, mit anfeuern, könnte man fast sagen. Wer Paula Radcliffe ist, das hört ihr in Folge 74. Ich spoiler mal nicht an der Stelle. Tom, die ganz großen Wettbewerbe stehen jetzt an oder waren vielleicht jetzt schon, aber viele stehen jetzt
75,
an. Viele sind so bis Mai.
Entschuldigung, 75, oder?
Ja, jetzt sind wir in 75. Ja, aber letzte Folge war 74.
Hast du uns nicht ganz am Anfang mit 76 angekündigt?
Ach, was weiß ich nicht. Vielleicht sind wir auch in 75. Ich okay, komme langsam aber sicher durch. Weißt du, was lustig ist übrigens? Pushing Limits ist übrigens nur eine einzige Folge, Folgennummer vor uns. Die sind, glaube ich, bei 77 oder 76.
Die haben neu angefangen zu zählen, als Nils Görke dazu kam, ne?
Ja, aber wir holen die ein, Torben.
Ja, müssen sie nur einmal aussetzen.
Ja, oder wir müssen einmal Zusatz machen. Oh, schauen wir mal. Naja.
Wenn ich umgezogen bin, ne?
Also, die großen Wettbewerbe stehen an. Die meisten Sachen finden ja noch bis Mai statt. Ab Juni dünnt sich das so ein bisschen aus. Und im Juli macht nur Wiesbaden noch einen Marathon, um da irgendwie bei Temperaturen rund um die 30 Grad irgendwie einen Marathon zu veranstalten.
Berg hoch zu laufen.
Aber gut. Und den Berg hoch zu laufen. Es gibt noch ein paar andere tatsächlich, die rund um den Terminkalender stattfinden. Wir befinden uns sozusagen jetzt in der Woche beziehungsweise in den zwei Wochen vor den Wettbewerben. Wie können wir uns, wie sollten wir da rangehen? Ich meine, wir wissen alle, okay, in der Woche davor ist eher Ruhe angesagt. Aber wie gestalten wir diese Ruhe und wie gestalten wir noch diese Woche davor? Und was, wo fangen wir da an? Wo sollten wir anfangen? Was ist der erste Gedanke, wenn du als Trainer jetzt, mich jetzt zum Beispiel, ist jetzt bei mir eine besondere Situation, weil ich jetzt nicht so krass auf diesen Halbmarathon hintrainiere, aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt so mein großes Ziel. Wie gehst du als Trainer ran? Was sind deine ersten Gedanken gerade in dieser unmittelbaren Vorbereitung?
Also meistens ist ja an dem Wochenende, bevor die letzten zwei Wochen beginnen, also quasi am Ende der drittletzten Woche vor dem Wettkampf, nochmal so der Peak im Training, also nochmal irgendwie die längste oder intensivste lange Einheit, die dann so ansteht. Und danach wird langsam der Umfang runtergefahren. Heißt, in der vorletzten Woche vor dem Wettkampf ist dann schon auf jeden Fall weniger Umfang, Intensität.
Echt, ist das so?
Ja. Ja.
Ich dachte immer, die vorletzte Woche ist so die krass intensivste Woche und dann flacht es.
Nee, eigentlich davor die Woche. Davor. Ah. Also du bist doch auch in der Vergangenheit, bist du drei Wochen, also in der drittletzten Woche nochmal ein 30er gelaufen und in der vorletzten Woche 30 Kilometer Lauf und in der vorletzten Woche vor dem Rennen dann am Ende, quasi eine Woche genau vor dem Rennen, bist du dann ja in der Regel auch immer nur noch so einen 20 Kilometer Lauf rumgelaufen. Das heißt, der Umfang nimmt dann schon langsam ab. Hast du nö gesagt?
Stimmt. Ja,
doch.
Ja.
Nee, okay.
Nee, doch, stimmt. Ich habe gerade nur darüber nachgedacht und du hast recht. Mir fiel es, glaube ich, nur nie so auf, weil die Intensitäten trotzdem vergleichsweise immer noch sehr hoch sind.
Das ist auch so. Also ich meine, du läufst auch nochmal eine harte Intervalleinheit in der Woche normalerweise. Aber der Gesamtumfang, allein durch diesen langen Lauf, ja, dadurch, dass du den irgendwie eine knappe Stunde kürzer machst als davor die Woche, nimmt natürlich der Gesamtwochenumfang schon langsam ab. Das heißt, wir bereiten schon langsam unsere Tapering-Woche vor. Muss man natürlich auch ein bisschen von Wettkampf zu Wettkampf schauen und man kann jetzt auch schon drüber sprechen, wenn man da den Umfang runterfährt in der vorletzten Woche, gehört das auch schon zur Tapering-Phase, kann man so definieren, ja. Für mich ist immer gedanklich die Tapering-Woche dann wirklich die letzte Woche vorm Rennen und da ist es dann besonders wichtig, dass man eben deutlich den Umfang runterfährt, Intensität aber schon noch ein bisschen beibehält, weil wir wollen ja die Spannung in der Muskulatur behalten. Wir wollen am Anfang der Tapering-Woche irgendwie meistens wahrscheinlich dienstags nochmal eine etwas intensivere Einheit machen, um die Kohlenhydratspeicher nochmal ein bisschen zu entleeren, bevor wir dann mit dem Carboloading ab mittwochs anfangen, ja. Und dann passiert im Prinzip auch nicht mehr ganz so viel Training. Dann macht man vielleicht nochmal, je nach Leistungsniveau natürlich, muss man immer unterscheiden, wie viel man dann noch trainieren kann auch. Macht man vielleicht nochmal einen mittellangen Grundlagenlauf und dann macht man nur noch so ein bisschen.
Was heißt mittellang?
Ja, das also kommt auf das Niveau an. Das kann sein eine Dreiviertelstunde bei vielen, vielen Leuten wahrscheinlich. Das kann aber auch bei sehr fortgeschrittenen guten Läufern vielleicht auch nochmal eine Stunde 15 sein. Bei so einer Marathonvorbereitung jetzt, ja. Und dann kommt es auch wieder aufs Niveau an, ob es dann vielleicht nochmal eine kurze Einheit von einer Stunde oder sowas gibt oder ob man dann nur noch den, so eine kleine Voraktivierung macht. Da ist es auch sehr individuell, ob man die lieber am vorletzten Tag vor dem Rennen oder direkt am Tag vor dem Rennen macht. Kann dann zum Beispiel sein, einen Lauf von 20 Minuten oder einer halben Stunde mit so 10 Minuten Wettkampftempo nochmal, einfach um da die Spannung in der Muskulatur schön hochzuhalten, kurz vorm Rennen. Ob man das dann am vorletzten Tag oder am letzten Tag vorm Rennen macht, das muss jeder immer so ein bisschen für sich herausfinden. Also ich persönlich bin immer ein großer Freund, bei mir jetzt selbst zum Beispiel, ich mache immer gern das Ganze am vorletzten Tag vor dem Rennen und mache den letzten Tag vor dem Rennen dann immer nochmal einen Ruhetag, weil am Tag vor dem Rennen ist man dann meistens ja auch nochmal relativ viel mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, im Triathlon nochmal viel krasser, weil dann musst du noch dein Rad einchecken, musst Wechselbeutel abgeben, du musst vielleicht die Wettkampfbesprechung dir noch anhören, musst deine Startnummern abholen und so weiter und so fort. Aber selbst bei Laufveranstaltungen holst du ja in der Regel auch meistens am Tag vorher deine Startunterlagen ab, läufst vielleicht nochmal über die Messe, musst dann, wenn du in einer fremden Stadt bist, irgendwo noch gucken, wo kannst du vielleicht noch was essen. Das heißt, du bist meistens dann doch relativ viel auf den Beinen und kannst leider meistens relativ wenig Zeit in deine Regeneration und ins Füße hochlegen stecken. Dementsprechend nutze ich immer gerne den letzten Tag vor dem Rennen als Ruhetag, weil man da eh viel auf den Beinen ist. Viele, viele Sportler können das aber nicht. Die kriegen dann eher ein bisschen schwerere Beine, wenn sie am Tag vorher nichts machen. Deshalb muss man das einfach so ein bisschen für sich austesten. Das sind dann Leute, da macht man den Aktivierungstag dann lieber direkt am Tag vor dem Rennen. Und das andere, was dann eben noch wichtig ist, ist, dass man gutes Carboloading durchführt.
In den 1,5-2 Wochen davor, wie viel Kraftsport sollte man da eigentlich noch machen? Weil wir wissen ja alle, wir Ausdauersportler, wir hassen es. Zumindest mal den Kraftsportanteil, vielleicht die Core-Sachen nicht so sehr, aber zumindest die Kraftsportsachen. Sollte man das überhaupt noch forcieren? Ist das überhaupt noch Teil oder konzentrieren wir uns da eigentlich komplett auf wirklich die langen Ausdauereinheiten, sprich Rad, Laufen, meinetwegen noch Schwimmen dazu?
Ja, also ich würde jetzt so spezifische Krafttrainingseinheiten da in den 2 Wochen vorher jetzt nicht mehr unbedingt machen. Ich würde noch ein bisschen Stabilisationstraining machen, ein bisschen was für den Rumpf machen, um da die Spannung auch in der Muskulatur, die wir fürs Laufen dann brauchen, hochzuhalten. Aber jetzt irgendwie sowas wie schwere Kniebeugen oder sowas, finde ich, ermüden dann in den spezifischen 2 Wochen
Tag
vorher
davor.
Viel zu stark.
So ein Tag vom Wettbewerb, nochmal richtig krasse Kniebeugen mit so Gewichten in der Hand, so 30 Kilo.
Wenn es funktioniert, wenn man so eine Aktivierung braucht, von mir ist auch das. Aber nee, ja. In der Regel macht das die Beine eher schwer, als dass es hilft.
Ja, und weil du gerade eben schon Carboloading angesprochen hast, wir haben das schon öfter hier im Podcast besprochen, da gibt es auch schon Folgen dazu, also explizite Folgen, wo wir uns wirklich von vorne bis hinten damit durchbeschäftigen. Du hast gesagt, von Mittwoch bis Freitag. Wäre das auch okay, wenn man das jetzt von Dienstag bis Donnerstag machen würde oder brauchst du nur diesen einen Tag zwischendrin? Wir haben auch schon, erinnerst du dich mit Leander Fink, der ein begnadeter junger Läufer ist, Grüße gehen raus, vielleicht hörst du ja auch die Episode und hast inzwischen seit einigen Monaten dein Carboloading, dein Carboloading-Strategie verändert. Ich weiß noch, als wir mit ihm gesprochen haben, dass er bis zu unserer Folge immer nur, wie war das, am Tag davor, also einen Tag
davor sogar
vor seinem
Halbmarathon,
am Abend davor sogar nur, wie das der Magen verdaut und wie das dann morgens, naja, egal, anderes Thema. Aber also am Tag davor wirklich sich nochmal oder am Abend davor mit Nudeln vollballert. Und seitdem, meinte er zumindest, hat er auf Grundlage unserer Folge seine Carboloading-Strategie nochmal ein bisschen abgeändert. Erinnerst du dich dran?
Ja.
Das ist ja schon
eine
Zeit lang her.
Das vergesse ich nicht.
Nee, diesen monumentalen Moment vergisst du nicht. Aber warum von Mittwoch bis Freitag und warum nur dieser eine Tag dazwischen und warum nicht dann auch noch der Samstag dazu?
Ja.
Warum nicht 4 Tage? Oder warum nicht 3 Tage und also von Donnerstag, Freitag, Samstag? Warum brauchst du diesen einen Tag dazwischen?
Naja, also am Ende beim Carboloading geht es ja nur darum, dass man probiert, auf Nummer sicher zu gehen, dass man wirklich die Speicher komplett gefüllt bekommt, ja. Und wenn man eben das ganze Mittwoch bis Freitag macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie sehr voll bekommt, natürlich deutlich größer, als wenn man jetzt zum Beispiel nur Freitag ein Carboloading machen würde, ja. Einfach weil die Masse an Kohlenhydraten einfach abgespeichert wird. Dienstags bis Donnerstags wäre nicht so klug, weil dann hätte man ja nochmal 2 Tage, in denen sich die Speicher wieder ziemlich stark entleeren könnten, ja. Und der Samstag, da ist es ja nicht so, dass wir nicht auch uns kohlenhydratreich ruhig ernähren können und vielleicht auch sollten, ja. Da geht es nur darum, dass man eben nicht mehr diese übermäßigen Mengen isst, sondern einfach die Speicher, die sich in den 3 Tagen davor schon komplett gefüllt haben, voll hält. Weil auch wenn du jetzt zur Messe gehst oder so und dich da bewegst, dann verbrauchst du ja auch wieder Kohlenhydrate für deine Alltagsbewegungen. Das heißt, die Speicher entleeren sich oberflächlich wieder leicht und dann sollte man schon auch schauen, dass man diese oberflächlichen Speicher auch gefüllt hält, indem man auch kohlenhydratreich ist. Aber die Speicher sind dann eben voll. Ich muss dann nicht nochmal irgendwie schauen, dass ich solche Unmengen esse, die dann gegebenenfalls sich auch noch negativ auf meine Verdauung auswirken könnten. am nächsten Tag, also am Renntag quasi.
Was ist nochmal die Grundformel? Wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Gewicht, also Körpergewicht?
Okay, ich probiere nochmal so einen ganz kurzen Rundown mit den wichtigsten Facts zum Carboloading zu machen, okay?
Warte, pass auf, ich mache dann Jingle zu, pass auf. Jetzt kommt der Jingle für die Carboloading Facts für Torben.
Carboloading-Tipps mit Torben Müller.
Okay.
Das Tolle ist, Torben weiß gar nicht, wie die Jingle sich anhören. Die produziere ich ja erst danach. Aber jetzt ist er da. Bitte, hier ist er nochmal.
Carboloading-Tipps mit Torben Müller.
Sehr schön. Vielen Dank, Marvin. Ohne ihn gehört zu haben, bedanke ich mich schon mal. Naja, genau. Mittwoch bis Freitag, wir sprechen jetzt vom Marathon, ja, Mittwoch bis Freitag genau. 7 bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten zuführen, ja. Die wichtigsten Tage dabei sind der Donnerstag und der Freitag. Der wichtigste Tag ist sogar eigentlich der Freitag, aber ich sag mal, die wichtigsten beiden Tage sind Donnerstag, Freitag. Das heißt, Mittwoch vielleicht schon mal ein bisschen anfangen, sich daran zu gewöhnen. Donnerstag, Freitag Vollgas, da muss das sitzen. Samstag gerne kohlenhydratreich essen, allerdings nicht mehr diese Übermengen. Und Samstag am besten auch als Tipp nicht zu spät essen, sondern genügend Zeit lassen, bis man schlafen geht mit dem Essen. Also auf jeden Fall mal 2-3 Stunden vorher gegessen haben mit der einfachen Begründung. Viele machen den Fehler und essen dann Samstagabend sehr spät, vielleicht auch noch in einer fremden Stadt, weil sie da irgendwo sind, in Berlin oder so. Man kommt von außerhalb, dann ist man den ganzen Tag unterwegs und merkt dann abends, oh Mist, ich müsste ja noch was essen. Isst schnell was, geht dann ins Hotel, schläft. Der Körper hatte eigentlich keine Zeit, das irgendwie zu verdauen. Über Nacht passiert da auch nicht viel. Morgens kann man dann nicht auf Toilette, geht in den Lauf rein, die Verdauung wird angekurbelt durch die Bewegung und dann hat man das Problem, dass man Verdauungsprobleme bekommt beim Lauf. Das wollen wir umgehen, deshalb bitte nicht zu spät essen vorm Schlafengehen am Tag vor dem Rennen. Dann ganz wichtig, weil wir es vorhin schon angekündigt hatten, besonders wichtig bei so Rennen jetzt wie Berlin-Halbmarathon, wenn es so warm wird und das schon absehbar ist, aber eigentlich bei jedem Rennen sollte man schauen, dass man Freitag und Samstag, wenn sonntags das Rennen ist, viel trinkt, ja, um gut mit einem guten Hydrationszustand an den Start zu gehen. Und da.
Warum ist das so? Wo wird das gespeichert? Also das habe ich mich gerade eben noch so gefragt.
Ich meine, du kennst es ja auch, wenn du nichts trinkst, dann bist du dehydriert. Und wenn du viel trinkst und irgendwie durch das viele Trinken auch noch viel Wasser im Körper überall hast, im Gewebe, dann hast du ja am nächsten Tag meistens auch ein bisschen weniger Durst, weil du einfach noch gut was an Flüssigkeit im Körper hast, zur Verfügung hast. Ja, also du merkst auch, wenn du nichts trinkst, dann fängst du an so ein bisschen auszutrocknen, deine Lippen fangen an porös zu werden und solche Dinge. Das heißt, dein komplettes Körpergewebe ist schlechter mit Flüssigkeit versorgt. Und wenn du mit einem guten Hydrationszustand an den Start gehst, dann ist die Gefahr im Rennen auch zu dehydrieren viel, viel geringer.
Übrigens, das Tolle ist, wenn ihr euch nochmal näher Gedanken darüber machen möchtet, wie euer Training denn in den Wochen davor oder auch gerne Monaten davor aussieht, dann haben wir natürlich was für euch, und zwar unsere Pace-Trainingspläne. Torben, wo finden die Leute das und welcher Plan könnte genau für das, was wir gerade besprochen haben, wichtig und spannend sein?
Ja, man findet das bei Patreon. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung unter diesem Podcast. Über oder unter dem Podcast, Marvin?
Unter, über, zwischen, drunter.
Okay. Je nach Podcast-Player.
Okay. Warum immer, ja.
Genau. Und ja, je nachdem, für was ihr euch vorbereitet, ob ihr euch für einen Halbmarathon oder Marathon vorbereitet, sind natürlich da besonders dann die Halbmarathon oder Marathon 12-Wochen-Pläne interessant. Da ist dann auch genau so eine Tapering-Woche ja mit drin, ja, dass ihr dann so ein bisschen wisst, okay, was könnt ihr trainingstechnisch dann kurz vor so einem Marathon sinnvollerweise in den letzten 2 Wochen vorher oder auch vom Halbmarathon noch trainieren, dass ihr da nicht zu viel trainiert. Witzigerweise, ich habe mit meinem Schwager heute noch gesprochen gehabt, der hatte irgendwie von Kollegen erzählt und da gab es eine Diskussion auf der Arbeit, weil der eine jetzt irgendwie auch seinen ersten Marathon läuft und der Chef zu ihm meinte, 2 Wochen vor dem Marathon sollte er nochmal einen 38-Kilometer-Lauf machen. Also, oh, wow. Wenn man da sich
38
nicht so sicher
Kilometer?
Ist, ja, sollte man vielleicht, ja,
in welcher Pace?
Man mal
das ist aber, das
sich vielleicht unseren Trainingsplan zu kaufen. Der ist ja nicht teuer, ihr unterstützt uns damit auch noch hier in unserer, in unserem Projekt, dass wir jede Woche hier für euch einen Podcast auf die Beine stellen können mit hoffentlich oft auch informativen Dingen oder sonst ein bisschen unterhalten können und eure Läufe versüßen können auf den Ohren. Also wer da Lust hat, uns zu unterstützen, dann sehr gerne.
Ja, versüßen weiß ich nicht so genau, aber, naja. Aber versalzen vielleicht. Vielleicht versalzen wir euch eure.
Mehr versüßen als die Frau, wie hieß sie? Sabine Röthig.
Röthig. Soll ich dir was sagen? Wir sollten Sabine Röthig mal einladen in den Podcast. Ich fände das eigentlich ganz lustig und mit ihr mal übers Laufen sprechen. Oder zumindest mal übers Fashion Game. Zumindest 5 Minuten. Naja, vielleicht lassen wir das so sein.
Ja, ich glaub, wir lassen das lieber sein, weil
da laden wir jemand anderes,
ob wir den überhaupt veröffentlichen können danach.
Wohl wahr. Ja, also schaut da gerne nach. Alles dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Also in jeder Folge dieses Podcasts findet ihr den Link zu Patreon verlinkt. Da könnt ihr gerne reinschauen. Torben, zuletzt möchte ich aber gerne von dir wissen, hast du schon mal vor allem am Anfang vielleicht deiner Triathlon-Slash-Laufkarriere, vielleicht sogar Handballkarriere, wer weiß, mal so einen richtigen Carboloading-Fail gehabt? Oder hast du dich mal so falsch ernährt und hast es ein bisschen bereut dann am Tag danach? Also am Tag des Wettkampfes meine ich jetzt. Ist das dann mal, es muss ja nicht wirklich in die Hose gegangen sein, aber vielleicht gab es da einen Moment, wo du dachtest, hui, hätte ich das mal lieber anders gemacht.
Also ich
Tell us, which one?
Wenn ich mit meinen Athleten vor Rennen nochmal einen Call mache und wir auch uns unter anderem über das Thema Carboloading oft austauschen und uns eine Strategie überlegen, wie man das sinnvollerweise machen kann. Da kommt natürlich vor allem auch ganz viel. Eigentlich haben wir in dieser Folge so ein bisschen das gemacht, was ich sonst mit meinen Athleten dann eher in einem 1:1-Gespräch mache. Ihr habt jetzt viele
kostenlos sogar
Tipps bekommen, wie ihr euer Carboloading gestalten könnt. Und was ich eigentlich immer sage, ist, am Tag vorher zum einen nicht zu spät essen und zum anderen irgendwas essen, wo man weiß, dass man es gut verträgt. Und ich habe auf jeden Fall, war ich schon mal der Meinung vom Berlin-Marathon, ich habe irgendwie Bock auf Pizza Hut. Und Pizza Hut ist ja eher dafür bekannt, dass die Pizzen recht fettig sind. Ja, meine Pizza war auch recht fettig. War auch vielleicht ein bisschen fettiger, als sie sein sollte an so einem Tag vom Marathon.
Sag mal, die lag hebt mir dann man sich das nicht für nach dem Marathon auf? Das hebt man sich doch für danach auf, Tom. So, nach dem Rennen.
Ja.
Vor allem war das auch mit so Triple Cheese im Rand und so?
Mit was, mit?
Mit Triple Cheese im Rand?
Ja,
oder
mit vollen Programm.
Ja.
Ja, das war nicht klug.
Nee,
ich hatte bei dem Marathon
nicht
die großen Ambitionen, von daher habe ich gedacht, komm, ist egal, ich mache das jetzt, ich habe da jetzt Bock drauf, bin da mit Freunden hingegangen. Ja, hätte ich lassen
sollen. Du bist derjenige, den Sabine Röthig nicht mag.
Ja, sehr unästhetisch.
Sehr, sehr unästhetisch unterwegs gewesen.
Gibt es bei dir irgendwas in der Richtung?
Ah, ich habe ja noch nicht so viele Wettbewerbe jetzt auf dem Buckel, ehrlich gesagt. Und dadurch, dass ich einen sehr, sehr, sehr talentierten Trainer und Coach an der Seite habe, der mir ehrlicherweise immer die besten Tipps gegeben hat, habe ich bisher da noch keine Probleme gehabt. Ich mache mir nur über eine Sache Gedanken, jetzt vor meinem ersten Triathlon tatsächlich. Nämlich, sorry Leute, wenn das Thema jetzt aufgenommen wird, aber wir müssen darüber sprechen. Die Folge ist auch bald vorbei, ihr müsst das auch nicht lange aushalten. Aber wir müssen mal über das Pinkeln sprechen. Da beim Laufen habe ich wirklich kein Problem. Da kann ich dir 2 Stunden, da kann ich auch einen Marathon rennen, weil ich so krass schwitze und dann schwitze ich das ja auch wieder aus. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich nach dem Radfahren mal auf Toilette muss. Weil während des Radfahrens merkt man das ja nicht, aber sobald man absteigt, ist die Blase freigesetzt. Und auf einmal muss man pinkeln wie Hölle. Ich glaube, das könnte ein Problem werden. Also ich glaube, ich muss mal so 30 Sekunden, 45 Sekunden Pause einplanen nach dem Rad, um auf Toilette zu gehen. Und ich kenne noch keine Taktik, die mich davor bewahrt. Außer in den Zug zu pinkeln, aber das mache ich natürlich nicht.
Ja, ich bin da auch kein gutes Beispiel, weil ich habe auch eine recht schwache Blase. Und ich habe das auch beim Laufen. Also ich bin auch schon Marathons gelaufen, in denen ich, weiß ich nicht, 3-mal oder so einen Pinkelstopp machen musste. Was dann schon ärgerlich ist, weil ich meine, das sind mal mindestens 3 Minuten, glaube ich, die einen das auf jeden Fall kosten, eher ein bisschen mehr. Kann dann je nachdem auch ärgerlich sein, wenn du da irgendwie 4-5 Minuten verlierst durch den Toilettenstopp. Ja.
Fun Fact zu Paula Radcliffe übrigens noch an der Stelle. Also Folge 75 baut auch auf Folge 74 auf. Es gibt tatsächlich, ich weiß gerade nicht, welcher Marathon das war, aber Paula Radcliffe, die wir in der vergangenen Folge besprochen haben, hat tatsächlich auch mal ein Rennen gewonnen, einen großen Marathon gewonnen und hat aber währenddessen noch eine Pinkelpause eingelegt. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es damals noch keine Dixie-Klos gab oder ob sie einfach keine Zeit dafür hatte oder einfach keins aufgesucht hatte. Was sie getan hat, ist einfach, sie ist zu so einer Trinkstation hingegangen, also wie sie auch heute noch existieren, also das war vor 20 Jahren jetzt ihr Lauf, ne? Anfang der 2000er, und hat halt, ne, einfach dann halt neben der Trinkstation, wo die Becher standen, sich mal kurz hingekniet, und halt das Wasser laufen lassen. Und hat trotzdem noch gewonnen. Hat auch nicht lange gedauert. Also der Stopp war so, der Pinkelstopp war so 10, 15 Sekunden lang, maximal. Da,
krass. Also, das ist schnell.
Ging,
das würde ich nicht schaffen. Schnell.
Das Gute, also tatsächlich das Gute, also ich würde jetzt mal fast sagen, das Gute, nee, egal, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Wenn dich das interessiert, googelt das einfach. Ich fand es aber trotzdem faszinierend. Es gab auch letztes oder vorletztes Jahr, ich habe leider die Läuferin vergessen, die auch den Lauf gewonnen hat. Ich müsste es nochmal nachschauen. Und sie hat sich nochmal die Schuhe zugebunden, weil die Schuhe einfach offen waren. Also, ne, nehmt euch die Zeit, rennt zurück für euren Garmin Edge 100.040, sammelt den wieder ein in Frankfurt. Euer Rennen wird dadurch 1040, weiß der teure doch. Oder 1050, wie auch immer. Euer Rennen wird davon nicht kaputt gehen. Wenn Paula Radcliffe und Profiathletinnen ihre Schuhe binden können und auch noch kurz pinkeln können und dann noch das Rennen gewinnen, dann könnt ihr das auch. Denn,
denke ich doch,
wir sind ja keine krassen Selbstoptimierer, wie Sabine Rötger, oder wie sie mit Nachnamen hieß, habe ich jetzt gerade schon Rötig. So krasse Selbstoptimierer sind wir nicht. Wir nehmen uns immer noch für die wichtigen Sachen im Leben Zeit. So.
Das stimmt.
Also wenn das keine Runde Abmoderation war zu dieser ganzen Folge, dann weiß ich auch nicht, Herr Müller.
Nee.
Dann weiß ich auch nicht.
Ich würde sagen, Leute, bleibt ästhetisch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nee, hören uns nächste Woche wieder, oder?
Hören uns nächste Woche wieder. Und dann, wenn ich mich nicht ganz täusche, geht's auch verstärkt um das Thema Ernährung tatsächlich. Also wir verstärken nochmal den Fokus auf das Thema Ernährung. Wir haben eine Expertin dazu eingeladen, die dann zu Gast sein wird. Und dann sprechen wir über das Thema Ernährung.
Und vielleicht sprechen wir nochmal kurz über den Wien-Halbmarathon, der dann ja ansteht.
Ja. Ja, stimmt, der steht dann an. Der ist noch nicht vorbei. Aber das machen wir alles nächste Woche. Bis dann, Leute. Danke fürs Zuhören. Schaut euch unsere Trainingspläne an und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao, ciao.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.